Ich liebe Satire.
Ihr auch?
Also nicht die billige Comedy so unter der Gürtellinie, sondern richtig gute Satire. Satire, so beschreibt es Wikipedia, ist ein Spottgedicht, die mangelhafte Tugend und gesellschaftliche Missstände anklagt. Satire lässt die Realität, etwas überspitzt, das ist zugegeben, auffliegen. Und das auf eine heitere Art und Weise, so dass wir das auch irgendwie verkraften können. Weil ich glaube, dass wir Menschen schon immer in Zeiten leben, über die wir leider oft nur den Kopf schütteln können, die eigentlich unerträglich sind. Und trotzdem müssen wir der Realität ja immer wieder mal ins Auge schauen. Und dabei hilft uns Satire. Satire hilft uns, mal zu lachen. Ich glaube, wir lachen ja viel zu wenig. Lachen ist gesund, lachen tut gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ab und zu mal über sich selbst lachen kann. Und das wollen wir heute mal versuchen. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß versteht, weil ich glaube, nur mit Spaß können wir den Ernst der Lage wirklich erfassen. Heute Morgen wollen wir zusammen schmunzeln und gleichzeitig aber tief in den Spiegel schauen. Wir wollen uns mit meiner Lieblingssatire beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Bibel ist voll von ganz unterschiedlichen Schriften. Von ganz unterschiedlichen Dingen. Wir haben Liebeslieder, wir haben Kriegsgesänge, wir haben Chronologien, wir haben historische Beschreibungen und wir haben auch Humor, wir haben Satire und deswegen liebe ich die Bibel, weil dort alles zu finden ist, alle verschiedenen Lebensrealitäten sind dort abgebildet. Im Alten Testament finden wir ein ganzes Buch, das man als eine Satire beschreiben kann, nämlich das Buch Jona. Jona ist letztlich eine große Satire. Und ich finde es toll, dass unser Gott Humor versteht und das gebraucht, um uns immer wieder mal etwas deutlich zu machen. Und ich hoffe, dass wir das heute verkraften. Ich möchte das Jona-Buch mal ganz kurz zusammenfassen. Im Grunde könnte man sagen, dass der allmächtige Gott, dem alles möglich ist, Probleme mit seinem eigenen Propheten hat. Den kriegt er irgendwie nicht so recht in den Griff. In diesem Buch wird beschrieben, wie Gott alle möglichen Dinge bestellt, wie bei Zalando oder sowas, und es kommt einfach direkt an. Also er bestellt Gewitter und Stürme und einen Fisch und so einen Wurm und lässt so eine Pflanze wachsen. Und all das kriegt er ohne Probleme hin, da muss er nur mit dem Finger schnipsen und es passiert alles. Aber sein eigener Prophet, den Mann, den er beauftragt hat, etwas zu tun, der macht, was er will. Den kriegt er nicht so recht gepackt. Ja, leider ist es ja nicht nur die Zusammenfassung dieses Jona-Buchs, sondern ja auch die Geschichte unseres Lebens, oder? Wir glauben an einen Gott, der alles kann, dem alles möglich ist, der nur mit dem Finger schnipsen muss und es passiert, aber mit seinen eigenen Leuten hat er Probleme. Das erleben wir immer wieder, das erleben wir im persönlichen Leben und das erleben wir auch in der Gemeinde, gibt es zu, müsst jetzt nicht nicken, aber es ist so. Wir erleben es. Gott hat mit seinen eigenen Menschen die meisten Probleme. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Zurück zu Jona. Also für alle, die die Geschichte nicht so gut kennen, ich erzähle sie mal so ein bisschen nach, damit ihr auch versteht, dass es hier wirklich sich um eine Satire handelt. Versteht man oft nicht, wenn man da nicht so offen für diesen Gedanken ist. Also, Jona, das war ein Prophet. Ein Prophet des lebendigen Gottes und normalerweise scheint er das getan zu haben, was Gott von ihm wollte. Bis zu dem Tag, an dem ihn Gott nach Ninive schickt. Gut, Ninive, das muss man jetzt wissen, war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer, die gehörten zu den grausamsten Kriegern, die es je gegeben hat. Also die haben Dinge getan mit ihren Gefangenen. Da wollen wir jetzt heute Morgen mal nicht drüber reden. Aber diese Assyrer, die haben wirklich Angst hervorgerufen. Man könnte vermuten, dass es in Israel immer so ein Sprichwort gab wie, was ist schlimmer als ein Assyrer? Ja, zwei, weil die fangen immer gleich einen Krieg an. Ja? Also so waren die Assyrer drauf und deswegen ist kein Wunder, dass Jona eigentlich nicht dahin wollte. Also entscheidet er sich ab durch die Mitte und macht sich aus dem Staub. Er geht ans Meer und macht sich da auf eine Kreuzfahrt. Und er glaubt tatsächlich, dass er vor seinem Gott wegrennen kann. Eigentlich zum Lachen, aber er tut es. Gut, er will nach Tarsis. Tarsis, das liegt im heutigen Spanien und dort ist es schön heiß. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sonne, Stierkämpfe und Sangria den ganzen Tag. Und da will er hin. Aber aus ans Meer wird ins Meer und so wird, lässt Gott nicht locker. Gott lässt nicht locker und ein Sturm zieht auf. Also das heißt ausdrücklich, Gott bestellt einen Sturm. Ja? Also Gott bestellt einen Sturm und das sorgt dafür, dass Jona über Bord geworfen wird, von dem Gott, von dem er eigentlich fliehen wollte. Und kurz bevor Jona in diesem tosenden Meer ertrinkt, weil, wie ihr wisst, Hebräer konnten nicht schwimmen, bestellt jetzt Gott einen Fisch. Und ich weiß nicht, wie du diesen Fisch vorstellst, die meisten malen ja einen Wal. Ich finde eher so einen überdimensionalen Goldfisch mit so riesen glubschen Augen würde irgendwie auch lustig sein. Und der verschluckt jetzt diesen widerspenstigen Propheten. Gott hat sich nämlich vorgenommen, ich werde diesen Jona gebrauchen, ob er das will oder nicht. Gut, die Geschichte geht weiter. Errettet aus dem Griff des Todes, dichtet Jona einen Psalm. Mitten im Bauch dieses Goldfisches sagt er, ich hatte ihn abgeschrieben, aber er mich nicht. Ich war davon gelaufen, aber er ging mir nach. Ich war bereit zu sterben, aber er hielt mich am Leben. Und so dichtet Jona einen ganz tollen Psalm, den könnt ihr lesen in Kapitel 2 des Jona-Buchs, die Verse 3 bis 10. Gut, er bleibt nicht ewig diesem Fisch, das wissen wir, sondern er wird ausgespuckt, um es mal gnädig zu formulieren. Und jetzt kniet er stinkend am Strand und Gott beauftragt ihn erneut und sagt, gehe nach Ninive und predige das, was ich dir sagen werde. Diesmal macht er sich auf den Weg, das sind 2-3 Tage Wanderung, also 600 Kilometer ungefähr, um seine gnadenlose Predigt über Ninive zu sprechen. Und ich lese die mal kurz vor, es ist eine Mordspredigt. Also es heißt, in 40 Tagen seid ihr alle am Ende, dann bläst Gott bei euch die Lichter aus. Punkt, das war's schon. Also er spricht diese Predigt und was jetzt passiert, ist eigentlich das Unerwarteteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Diese prophetische Botschaft jagt tatsächlich diesen grausamen Kriegern einen eiskalten Schauer über den Rücken. Sie zucken zusammen und setzen ein Zeichen der Umkehr. Sie tun Säcke anziehen und sich Asche auf den Kopf streuen und sagen zueinander, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht sterben müssen. Das ist die Reaktion, sehr erstaunlich. Aber eigentlich tun sie ja nur das, zu was Jona sie aufgefordert hat in seiner Predigt. Und jetzt denkst du, hoffentlich hast du aufgepasst und denkst dir, wo war denn jetzt hier die Option überhaupt, Umkehr zu tun? Das heißt doch eigentlich nur in 40 Tagen ist Licht aus. Ja, aber so ist das mit den Gerichtspredigten Gottes. Sie haben auch immer wieder diese Tür, durch die man gehen kann, um ein neues Leben anzufangen. Und so auch hier. Es heißt nämlich ganz am Anfang, noch 40 Tage dann. Und alle, die ein bisschen bibelfest sind, hören bei 40 Tagen vielleicht etwas raus. Die 40 Tage, beziehungsweise die Zahl 40 oder 40 Jahre, kommen in der Bibel ständig vor. Immer wieder kommen 40 Tage, 40 Jahre als Zeitphase vor, die eine Neuorientierung ermöglicht. Das ist im Grunde eine Zahlensymbolik, die sagt, hier ist nochmal eine Veränderung möglich. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also, 40 Tage Sintflut. Und doch, ein Neuanfang steckt da drin. Mose muss, nachdem er gemordet hat, 40 Jahre in die Wüste, um von Gott zu lernen und wird dann gerufen, sein Volk zu befreien. Israel ist 40 Jahre in der Wüste, um zu lernen, Gott gehorsam zu sein. Alle Richter Israels, musst du mal schauen im Richterbuch, regieren genau 40 Jahre. Komisch, gell? Naja, weil das die Zahl bedeutet, hier wird etwas Neues geschaffen, hier entsteht etwas Neues. Gott gibt die Möglichkeit, neu anzufangen. Saul, David, Salomo, all diese Könige regierten 40 Jahre. Durch sie tat Gott etwas Neues. Und auch bei Jesus. Jesus war 40 Tage in der Wüste, um was zu tun, um versucht zu werden, um sich auszurichten, um Orientierung für sein weiteres Leben zu bekommen. Ist euch aufgefallen, wie lange es dauert bis von Auferstehung bis Himmelfahrt? 40 Tage. Es ist eine Zeit, in der sich Gott offenbart oder Jesus sich als Gott offenbart und sich zeigt als der, der Gnade spricht. 40 steht also in der Bibel für eine Phase der Neuorientierung, für die Möglichkeit, noch einmal umzukehren, noch einmal neu anzufangen, sich zu überlegen, was will ich aus meinem Leben machen? Und die Bewohner von Ninive, die scheinen es verstanden zu haben. Die scheinen verstanden zu haben, dass es jetzt gilt, dass sie jetzt sich entscheiden müssen und dass Gott ihnen hier nochmal etwas anbietet. Also eine gute Übersetzung wäre eigentlich nicht, dass Jonas sagt, noch 40 Tage, sondern wenn man es heute sagen würde, würde man sagen, ich zähle jetzt bis 3 und dann. Das ist ja das, was man den Kindern sagt. Man hofft ja, dass man nicht bei 1 ankommt. Ne? Und so auch hier. Gott respektiert den Weg, den die Leute von Ninive gegangen sind. Er respektiert diese Entscheidung, aber er will diese Menschen nicht ihren Konsequenzen überlassen. Gott will einschreiten. Und so ist Gott. Ich finde das fantastisch. Die ganze Bibel ist voll von diesem Gott, der genauso handelt. Auch in dieser Geschichte, Jona, aber auch die Menschen von Ninive, beide erleben das ja, dass Gott sie nicht ihrer Fehlentscheidung überlässt. Sondern dass er eingreift, dass er um den Menschen wirbt, dass er etwas tut, damit sie zurück zu ihm kommen. Warum macht Gott das? Gott macht das, so sagt es die Bibel, so sagt es Jesus Christus, weil Menschen unendlich wertvoll sind. Jeder Einzelne, selbst solche Verbrecher wie die assyrischen Krieger. Menschen sind Gott wertvoll. Und ich glaube, so ist es auch heute noch. Gott akzeptiert und respektiert unsere Entscheidungen. Und dennoch wirbt er um uns, weil er uns nicht einfach dem überlassen will, was wir aus unserem Leben machen werden. Und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, und gerade wenn man älter ist und zurückschaut, merkt man vielleicht, dass wenn wir uns selbst überlassen, dann führt das oft, meistens auf lange Sicht, in die Selbstzerstörung. Aber Gott sagt, nein, du bist mir wertvoll, deswegen gehe ich dir nach, deswegen werbe ich um dein Leben, deswegen mache ich mir die Arbeit. Mann, was hat Gott sich stressen lassen mit diesem Jona? Was hat Gott in Jesus Christus auf sich genommen, weil ihm die Menschen wichtig sind? So ist Gott, für ihn bist du, für ihn sind alle Menschen wichtig. Das klingt erstmal schön, oder? Dankeschön. Ja, so ist Gott, wie oft nicht. Und man muss sich schon die Frage stellen, wie wichtig sind mir andere Menschen? Und da wird jetzt die Satire von Jona zum Spiegel einer schockierenden Realität. Und ich hoffe, dass es ein bisschen humorvoll jetzt rüberkommt und dass wir es schaffen, die Fassaden unseres Lebens einzureißen, ohne dass wir gleich alle schockiert sind. Ich brauche einen Freiwilligen. Ich brauche jemanden, der gut lesen kann und der das Buch Jona schnell in seiner Bibel findet und uns das ganze Kapitel 4, ist gar nicht so lang, mal vorliest. Freiwillige vor. Ich habe Zeit.
Hat es schon gleich. Ist gleich super beschrieben mit Gottes Güte geht Jona zu weit. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben, das ist besser als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzel des Rizinus fressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, Tod sein ist besser als weiterleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchstest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gern verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere?
Dankeschön, sehr gut gelesen. Das hätte ich nie so hinbekommen. Schon ein bisschen lustig, oder? Wer Kinder hat, der ahnt sofort, um was es hier geht. Ne? Also Jona ist stinksauer. Der findet es nämlich gar nicht so gut, was Gott hier macht. Wie kann Gott denn im Himmels Willen so gnädig sein? Wie gesagt, die Leute aus Ninive, da hatte Jona ja schon recht, das waren Leute der übelsten Sorte und ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Und man fragt sich ja schon manchmal, wie Gott auch mit den anderen gnädig sein kann. Das ist ja schon so eine Frage. Ne? Also bei uns selbst verstehen wir das schon so ein bisschen. Aber bei den anderen fällt es uns schon manchmal schwer zu akzeptieren. Und Jona wirft jetzt Gott etwas an den Kopf und er sagt, ich wusste, also schon mal eine Aussage, ich hoffe, dass wir diesen Satz wenigstens mitreden können. Das wär toll, dann hast du mich was verstanden. Dann haben wir etwas verstanden vom Evangelium. Er sagt, ich wusste, dass du gnädig bist. Ich wusste, dass du barmherzig bist. Ich wusste, dass du langmütig bist, dass du so einen langen Atem hast. Ich wusste das. Und dass deine Güte so groß ist. Und dass du dich auch noch der schlechten Taten, des, was du vorhast, deines Zornes, dass du dich dessen gereust, dass du das zurücknehmen willst. Ich hab's gewusst. Noch bevor ich deinen Auftrag, ich hab's gewusst, dass du so bist. Und das aus dem Munde des Propheten, der sich selbst ja vor einigen Tagen noch dem Befehl Gottes ja auf so eine Art widersetzt hat, wie es oft nur Kinder können. Ja? Und dem Gott eine zweite Chance gegeben hat. Der noch vor wenigen Tagen Gott ein Loblied angestimmt hat, weil er so gut zu ihm war. Und man denkt sich doch, oder denkt man sich doch, Jona, mach mal die Augen auf. Guck mal, was du hier eigentlich redest. Hör dir doch selbst mal zu. Aber so ist es mit Gottes Gnade. Gottes Gnade ist für uns Menschen eine Herausforderung, weil sie so unnormal ist. Sie ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Warum um alles in der Welt? Warum um Himmels für Gott? Warum machst du das mit der Gnade? Weil wir sind ja schon, auch gerade wir Deutschen sind ja schon so, also du kriegst, was du verdienst, oder? Das ist doch so unser Ding, oder? Also, und warum ist Gott so ganz anders? Warum macht Gott das nicht so? Also bleibt Jona im Grunde nichts anderes übrig, als sich den Tod zu wünschen, zu sagen, ich will eigentlich nicht mehr leben. Dieses Leben ist einfach, das ist für mich nicht mehr lebenswert. Wenn du Gott so bist, dann will ich nicht mehr. Und er ist, ich weiß nicht, ob du das spürst, aber er ist so zerfressen von so einer Bitterkeit. Er ist komplett frustriert, weil Gott gut zu anderen ist. Wie kann Gott sich über solche Menschen erbarmen? Und da stellt man doch irgendwie fest, bei Jona ist irgendwie der Wurm drin. Diese ganze Einstellung ist doch absurd. Jona reagiert wie so ein trotziges Kind. Ich weiß nicht, ob du eins hast, was trotzig ist, oder ob du dich noch erinnern kannst, dass du selbst mal eins warst. Aber Jona spielt sich auf wie so ein trotziges Kind. Er wünscht Ninive die Pest, wünscht sich Feuerregen vom Himmel und klettert auf den Berg, um die besten Plätze zu haben, um sich das anzuschauen, was da jetzt passieren wird. Jona ist so ein richtiger Dickschädel, der es einfach nicht akzeptieren kann, dass Gott barmherzig ist. Und vielleicht erkennst du dich ja wieder. Also ich erinnere mich noch sehr gut an einen Tag, es war glaube ich ein Samstagnachmittag. Ich war wahrscheinlich so 8, keine Ahnung. Und wir haben immer so eine Fahrradtour gemacht als Familie. Und das Gute war, es gab immer ein Eis Das Schlechte war, auf dem Rückweg hat man immer Gegenwind gehabt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann irgendwann Hunger. Und wenn ich Hunger bekomme, dann bin ich unausstehlich. Und ich weiß noch, ich will nach Hause und es ist alles so blöd. Und warum müssen wir immer Fahrrad fahren am Samstag? Und irgendwann hatte ich so keinen Bock mehr. Ich war so frustriert, ich bin in Schreien in Tränen ausgebrochen. Bin den nächsten Feldweg links abgebogen. Bin noch gefahren, bis ich nicht mehr konnte. Bin vom Fahrrad abgestiegen, habe mein Fahrrad ins Feld geworfen und bin einfach nur noch gerannt. So sauer war ich. Gut, und wie ein Vater so ist, ne, der kann ja dann schlecht sagen, gut, weiß der, wo es nach Hause geht. Der fährt einem dann hinterher und versucht einen zu beruhigen und schiebt einen dann noch ein bisschen und so. Und so ein bisschen geht es hier wahrscheinlich Jona. So fühlt er sich, der ist komplett neben sich. Aber Gott macht sich auf. Gott macht sich auf, um diesem Jona nochmal zu begegnen. Ihn für sich zu gewinnen. Gott möchte, dass Jona versteht, wie es ihm jetzt selbst geht. Und das ist immer nicht so schlau. Also wenn Gott provoziert, dass er dir zeigen muss, wie es ihm gerade geht, dann könnte es unter Umständen ein bisschen schwierig werden. Und das passiert jetzt genau in dieser Geschichte. Also erstmal ist Gott gut. Ja. Gott gibt Jona etwas, um sich seinen Kopf ein bisschen abzukühlen. Ja. Dass der mal wieder ein bisschen runterkommt und sich freuen kann über diese Rizinusstaude. Also das ist im Grunde so ein Gewächs, nichts Besonderes, ein bisschen Unkraut wächst ein bisschen höher, sowas in der Art. Und Jona freut sich schon wieder wie so ein Kind, das ein bisschen Schokolade bekommt. Und er ist irgendwie wieder voll guten Mutes und lässt sich davon einfach mal schön ablenken. Also Gott weiß auch, wie er mit uns umgehen kann, dass wir uns wieder freuen und so. Aber wie dem auch sei, nach dieser kurzen Freude schickt Gott einen Wurm. Und dieser Wurm, der muss nicht erst von einem Fisch verschluckt werden, um zu verstehen, was er zu tun hat. Und der zerstört jetzt dieses Lieblingsgewächs von Jona, das er gerade so lieb gewonnen hat. Und er macht es kaputt. Und jetzt wird es am nächsten Morgen heiß, das Ding verdorrt, wie es so ist. Die Sonne knallt, Jona auf den Schädel und bei dem brennen die Sicherungen durch. Und er fängt schon wieder an zu fluchen und wie ein kleines Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Und er sagt, ich will lieber tot sein, als das zu erleben. Mein Leben ist Mist. Und dann weist ihn Gott auf etwas hin. Lieber Jona, selbst wenn du ein Botaniker wärst und dich das wirklich interessieren würde, was hier gerade passiert, wenn du wirklich ein wissenschaftliches Interesse an dieser Rizinusstaude gehabt hättest, du hast eigentlich keinen Grund, dich aufzuregen. Du hast für dieses Gewächs nichts getan. Es war einfach da und jetzt ist es weg. Warum regst du dich auf? Und dann wirbt Gott um Verständnis. Und er sagt, Jona, jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Und dann bringt er diesen erstaunlichen Satz. Er sagt, dich jammert dieses kleine Pflänzchen, um das du dich überhaupt nicht bemüht hast. Du hast es ja auch nicht aufgezogen oder sonst irgendwas dafür getan. Über Nacht war es da, über Nacht ist es auch kaputt gegangen. Und ich sollte kein Mitleid haben mit Ninive, einer so großen Stadt, in der so viele Menschen leben und Gott scheint gezählt zu haben. Und dann auch noch die ganzen Tiere. Soll ich das alles kaputt machen? Mit dieser Frage begründet Gott sein Verhalten. Und stellt gleichzeitig die ganze Einstellung von Jona in Frage. Und zerstört dieses Kartenhaus, das Jona sich gebaut hat. Das Kartenhaus, das viele von uns sich vielleicht bauen. Dieses Kartenhaus voller Selbstmitleid. Und Gott möchte, dass das zusammenbricht. Dass wir ihn verstehen und mal merken, um was es ihm geht. Gott ist gnädig und das ist gut so. Fragezeichen. So endet die Jona-Satire. Und du musst dich fragen, ist das so oder ist das nicht so? Ist Gott gut oder ist er es nicht? Soll Gott barmherzig sein oder ist es mir recht, wenn er nicht barmherzig ist? Und mit dieser Entscheidung bleiben wir hier zurück. Wir wissen nicht, wie Jona geantwortet hat, aber die Frage ist, wie antworten wir darauf? Was sagen wir zu dieser Frage, die Gott Jona stellt? Und an dieser Stelle wird diese Geschichte, spätestens hier, wird sie sehr, sehr unangenehm für uns, weil wir diese Frage letztlich beantworten müssen. Wir müssen uns fragen, ist Gott gut? Ist Gott barmherzig? Und ist das gut, dass er das ist? Oder ist es nicht gut? Da ist der Blick in den Spiegel. Ich weiß nicht, ob du in der Gemeinde aufgewachsen bist wie dieser, dass du auch im Kindergottesdienst warst und so. Aber wenn du es warst, dann hast du sicherlich einen Vers in der Bibel auswendig gelernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter und so fort. Und das klingt so schön. Aber die Frage ist, wie wirkt sich dieser Satz, wenn du ihn für wahr hältst, auf dein Verhalten aus? Was macht das mit dir, wenn dein Nachbar wieder mal einen Kratzer in dein Auto gefahren hat? Oder wenn die Kinder über das neue Ledersofa oder sonst irgendwas? Was macht es mit uns, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir glauben, dass Gott diese Welt liebt? Wie reden wir über die Menschen, die hier Zuflucht suchen? Wie reden wir über die Menschen, die ein anderes Weltbild haben wie wir und das uns vielleicht überhaupt nicht gefällt? Wie denken wir über diese Menschen? Was wünschen wir uns, dass ihnen begegnet? Ich glaube, Gottes Meinung wird klar. Ihm sind Menschen wichtig. Egal, wo sie herkommen, egal, was sie verbrochen haben, seine Barmherzigkeit steht offen. Und ich lade dich ein, diese Woche vielleicht mal bewusster durch Gottes Welt zu gehen und dich zu fragen, wie sieht Gott die Dinge? Wo ist vielleicht Bitterkeit und Frust und schlechtes Reden in meinem Herzen und wo bin ich eingeladen, mehr so zu denken und zu fühlen wie Gott, der, wie Jona feststellt, so voller Barmherzigkeit ist? Das war ein kleiner Ausflug in das Buch Jona, in diese Satire, in dieses Schmähgedicht, vielleicht ja auch ein bisschen über unsere Gemeinden. Und ich glaube trotzdem, dass es etwas ist, was uns einladen darf, neu über unser Leben nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann ist das Buch Jona an seinem Ziel angekommen. Amen.